Ich will gerne in den nächsten 6 bis 7 Minuten kurz die Entdeckung einer Achillesferse, diese Metapher hat man schon sehr oft gebraucht in der Krebsforschung. Die Entdeckung dieser Achillesferse ist aber tatsächlich sehr interessant, weil es stellt sich heraus, dass die Krebszelle diese Ferse nicht verstecken kann oder noch besser gesagt, dass es Teil des Krebszellseins ist, nämlich das schnelle Wachstum. Zunächst einmal vielleicht kommentiert, dass es in der Krebsforschung eigentlich sehr gut geht, dass, obwohl es den Betroffenen nicht so erscheint, dass man in den letzten 30 Jahren sehr viele große Fortschritte gemacht hat und in bestimmten Krebsarten und bestimmte Krebsarten tatsächlich jetzt viel besser zu behandeln sind, wie auch nur vor 10 Jahren. Ein sehr großes und gutes Beispiel, großes im Sinne, dass es berühmt ist, ist die Entwicklung für Medikamente für die chronisch myeloische Leukämie, CML, das Target Eiweißprotein BCR-ABL ist tatsächlich chemisch inhibierbar zum Punkt, dass die betroffenen Patienten nicht mehr daran sterben müssen und auch nicht eine Knochenmarktransplantation machen müssen und eigentlich jetzt schon einige 15 und mehr Jahre sehr gut mit dieser Behandlung leben können. Wir haben uns lange mit diesen Themen beschäftigt und haben auch beigetragen zu verstehen, wie die Regulation dieses bestimmten Enzyms stattfindet und waren aber auch, und das besonders in Wien, interessiert zu verstehen, wie die Stoffe, die entwickelt wurden gegen BCR-ABL, das sind Tyrosinkinaseninhibitoren, wie sie tatsächlich wirken. Und es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass unser allgemeines Verständnis über die Wirkungsweise von chemischen Substanzen doch fragmentär oder rudimentär ist. Wir haben die Vorstellung oder die Wunschvorstellung, dass diese Stoffe sehr gezielt nur die eine Sache machen und die Wahrheit ist, dass sie eher Systemeffekte auch ausüben, dass sie oft an verschiedene Enzyme und manchmal auch Enzyme einer anderen Klasse oder überhaupt andere Proteine binden. Und das ist natürlich viel komplizierter, weil das bedeutet, dass schlussendlich müssen wir die vorteilhaften Effekte subtrahieren von den sozusagen Nebeneffekten oder nicht erwünschten Effekten, die natürlich eben aber auch nicht nur in den Zielzellen, sondern auch in einem anderen Organ des Menschen stattfinden können. Also eine viel komplexere Art und Weise, die Wirkung von chemischen Substanzen zu verstehen und zu interpretieren. Und wir haben Technologien entwickelt am Zentrum für Molekulare Medizin über die viele Jahre, also jetzt sind es nicht so viele, aber trotzdem, sagen wir die letzten 10 Jahre, die uns erlauben, ein holistischeres, ein weiteres Verständnis über die Wirkungsweise von chemischen Substanzen. Und so haben wir zum Beispiel zusammen mit Klinikern wie Peter Wahlend, am Institut für Hämatologie der Medizinischen Universität. Mein Kollege Oliver Hanschel hat eben herausgefunden, dass Dasatinib, das auch einen von diesen erfolgreichen Anti-BCR-ABL-Stoffe, dass es eigentlich nicht nur BCR-ABL, sondern eben auch andere Kinasen, im spezifischen Fall die sozusagen BTK-Kinase, BTK, und das natürlich gleichzeitig die Funktionen von BTK beeinträchtigt hat und das waren Funktionen, die im Immunsystem wichtig sind, sodass man davon hat ausgehen können, dass eine hohe Dosierung dieses Medikaments eigentlich eine Immundepression mit sich bringen würde, was tatsächlich dann vom Kollege Wahlend klinisch beobachtet wurde. Nun gut, jetzt ist es aber so, dass wenn wir zu den schwierigeren Krebsarten gehen, wie Lunge oder Darmkarzinom oder eben aber auch Bauchspeicheldrüsenkarzinom, so ist es klar, dass die, sagen wir, pharmakologische Behandlung noch nicht sehr zufriedenstellend ist. Und so hat ein Kollege von mir, einen sogenannten Postdoctoral Fellow, der Kilian Huber, ein Chemiker, ein Medicinal Chemist, Medizinchemiker, hat sich zur Aufgabe gemacht, sozusagen molekulare Archäologie zu betreiben. Das ist die Wissenschaft, indem man die sozusagen in der Literatur, hier wäre es ein perfekter Ort mit der wunderschönen Bibliothek, wo man anfangen kann nachzulesen, welche Stoffe beschrieben worden sind, die zwar eine interessante Wirkung mindestens in den Zellen manifestiert haben, aber die nicht völlig verstanden sind auf molekularer Ebene oder mindestens, wo man diesen Zielprotein noch nicht kennt. Man weiß, dass die funktionieren in der Zellkultur gegen Krebszellen, aber man weiß nicht, wieso. Und das hat er systematisch was gemacht, das ist viel Arbeit und ist auf ein Molekül gekommen, das Schering 5341, also 5344. Das ist ein Compound, also ein Molekül, was Schering-Plough in der Mitte der 90er Jahre veröffentlicht hatte, das effizient gegen RAS-transformierte Zellen. RAS ist jetzt ein Onkogen, das zu den gefährlichsten und unangenehmsten der ganzen Onkogen-Repertoire, das sind eben diese Krebsgene, die normalerweise eine wichtige Funktion in der Zelle ausüben, aber wenn sie mutiert sind, amplifiziert oder transloziert, dass sie auf einmal eine Gefährdung darstellen. Und so sind ungefähr 30% aller menschlichen Tumoren im RAS-Protein mutiert. Das ist ein kleines Protein, ist eine sogenannte GTPase. Und diese Mutation in diesem kleinen Protein verursacht, dass das Protein immer aktiv ist und ständig Zellwachstum signalisiert, also Richtung Zellwachstum. Jetzt ist es so, dass dieses eine Stoff, dieses Stoff, was von Schering identifiziert wurde, eben differenziell besonders gut die Krebszellen inhibiert, die diese RAS-Mutation haben und somit eigentlich die Möglichkeit mit sich bringt, dass, wenn wir in der Lage wären zu verstehen, wie das wirkt, also welches das Zielprotein ist, wir einen interessanten Angriffspunkt hätten für RAS-transformierte Zellen, also gerade für die Art von Krebszellen, die am schwierigsten sind zu behandeln und oft sehr aggressive Tumore darstellen. Und so hat der Kilian Huber, der ein sehr guter Chemiker ist, hat eine Art und Weise gefunden, wie er dieses Kinolin-Molekül so immobilisieren kann, dass die Aktivität, oder mit der Hoffnung, dass die Aktivität beibehalten werden kann, das kann man ja testen, indem man eine andere Modifikation macht, und es somit sozusagen an einer Matrix, an einer unlöslichen Matrix befestigen kann, sodass man damit fischen gehen kann. Das ist eigentlich nicht anders als eine molekulare Angel. Diese molekulare Angel hat er gebraucht, um in Zellextrakte von diesen Zellen zu versuchen zu fischen, was eigentlich an diesem Schering chemischen Substanz binden würde. Und das Ganze macht man, indem man die einmal rausfischt, gleichzeitig ein Kontrollexperiment macht, indem man einen Überschuss von der freien chemischen Substanz gibt. Und dann vergleicht man über Massenspektrometrie, welche Proteine gebunden haben an dieser Angelmatrix, an dieser Angel, die man kreiert hat. Und er hat zwei Proteine hauptsächlich gefunden. Es gibt viele andere, aber es gibt statistische Kriterien, um sozusagen sich auf die konzentrieren zu können, die differenziell diese Angel engagieren. Und hat eben herausgefunden, seine Protein brauchen wir nicht zu besprechen, weil es hat sich herausgestellt, dass es eben nicht verantwortlich war für die Effekte von diesem Schering-Stoff. Aber das andere war eben MTH1, mutiert im Mensch H1, also das ist das MUT1-Homolog. Und dieses Protein war sehr interessant, weil schon der Robert Weinberg, einer der Dekane der Krebsforschung, der molekularen Krebsforschung weltweit, vom Whitehead Institute, vom Massachusetts Institute for Technology, hatte schon beschrieben, dass es ein dieses MTH1 gibt, und das MTH1 eine interessante Funktion hat. Er tut nämlich sozusagen oxidierte Nukleotide, also Nukleotide, die sonst normalerweise in der DNA eingebaut werden, die aber oxidiert sind und deswegen falsch eingebaut werden, beziehungsweise eingebaut werden, aber dann zu Fehler bei der Replikation führen, dass diese Moleküle sie sozusagen entschärft, indem es eine Triphosphatase, die tut einfach die zwei Phosphate wegnehmen und somit können sie nicht mehr eingebaut werden. Und diese Funktion hat er vorausgesagt, könnte interessant sein, weil sie zwar für die normale Zelle wichtig ist, Aber für die Krebszelle, die besonders schnell wächst und besonders viel über die Mitochondrien, einen sehr starken Metabolismus hervorruft, der auch Superoxide kreiert, dass die Krebszelle eben mehr abhängig sein würde an der Funktion dieses Enzyms, weil es eben so schneller wächst. Und wir haben dann schnell getestet, ob tatsächlich dieses Enzym, das haben wir gemacht zusammen mit einem Kollegen aus dem Karolinska-Institut in Stockholm, der Thomas Helde, der sehr freundlich uns geholfen hat, und sein Team, und haben festgestellt, dass dieser Scheringstoff tatsächlich ein guter Inhibitor war von diesem MTH1-Protein und waren sehr erfreut, dass es in allen verschiedenen Testsystemen, die wir hatten, in verschiedenen Zellen, aber auch in vitro und auch, sagen wir, Tests, die über die DNA-Integrität die angeschaut haben, also ob das Genom dann ganz ist, weil wenn das ein falsches Nukleotid eingebaut wird, dann entstehen Brüche, die dann repariert werden müssen, wenn das Reparatursystem nicht, sagen wir, genügend effizient ist, dann entscheidet die Zelle, dass es sich nicht lohnt, das Ganze zu reparieren und Selbstmord eben einschaltet. So haben wir gesehen, dass das Molekül sich sehr gut benommen hat. Allerdings war es klar, einen guten Medizinchemiker wie Kilian Huber, dass er sich nicht wirklich eignen würde, ein Medikament zu werden. Erstens hat Schering das nicht weiterentwickelt, aus guten Gründen. Wir wissen nicht alle Gründe, aber wir können uns vorstellen, dass es gute Gründe gibt. Und zweitens ist es so, dass die Potenz nicht sehr groß war, also das hat das MTH1 nicht sehr gut inhibiert. Und da war eben eine sehr gute Entscheidung von Kilian Huber zu sagen, aber wenn dieses Protein MTH1 Nukleotide eigentlich dephosphoryliert, hat es vielleicht auch eine Affinität für sogenannten Kinaseninhibitoren, die schon genannt worden sind. Weil Kinaseninhibitoren kompetitive Inhibitoren von ATP sind, also wieder ein Nukleotid. Und da hat er eine relativ geringe Anzahl von sozusagen Nukleotide-ähnliche Kinaseninhibitoren sich angeschaut und ist auf ein Molekül gestoßen, das sich Crizotinib nennt. Und Crizotinib ist uns sofort aufgefallen, weil Crizotinib ist einer der neuen Wundermittel in bestimmten Formen von Nicht-Kleinzellkarzinom bei der Lunge, also Bronchialkarzinom, eigentlich schon im Einsatz in den USA, weil es eigentlich sehr gut eine besondere Kinase, die ALK, also ALK, inhibiert, auch eine Kinase, die sich MET nennt, und eigentlich so einer der neueren, besseren und zielgerechten Medikamente ist. Nur war dann Kilian vielleicht einen Monat lang sehr frustriert, er ist sehr ordentlich und sehr gewissenhaft, weil die Experimente nicht so reproduzierbar waren, wie er sich normalerweise gewohnt ist. Das heißt, eine Woche haben die Resultate so ausgeschaut, die andere Woche haben sie weniger gut ausgeschaut. Und er hat das Molekül, also dieses Stoff, dann hat er dann gereinigt und gezeigt, dass es eigentlich war es chemisch rein. Also es war nicht eine Verunreinigung, die diese wechselhafte Resultate verursacht hat. Bis er auf die eigentlich nachherein offensichtliche Erkenntnis kam, dass das Molekül chiral war. Also ein chirales Molekül ist ein chirales von der Hand in Griechisch händlich, dass das Molekül eigentlich wie unsere Hand eigentlich eine kann ein Spiegelbild von der anderen sein, aber das sind nicht identisch. Diese Spiegelbilder können nicht überlagert werden. Es ist eben nur ein Spiegelbild. Und so gibt es bei den Substanzen, wenn man sie synthetisiert, aber auch in der Natur, oft diese chirale Substanzen, die halt zwei Formen darstellen. Sie tun Licht unterschiedlich drehen. Die einen tut man rechts drehend, die anderen sind links drehend. Und Crizotinib, dieses eine Crizotinib, das den Patienten gegeben wird, ist eben die rechtsdrehende Form. Und wir hatten aber in den Präparaten, die wir gekauft hatten von verschiedenen kommerziellen Quellen, die man sozusagen in der Forschung braucht, hatten wir Präparate, die verschiedene Verhältnisse von diesen zwei spiegelbildlichen Moleküle beinhaltet haben. Das war einfach vielleicht ist es eine Unprofessionalität der beteiligten Firmen, oder Unkenntnisse, auf jeden Fall eine gewisse Saloppheit, eine gewisse keine Präzision, sodass wir eigentlich aus Zufall, aus Fehlern, die in verschiedenen chemischen Fabriken im Osten dieses Planeten stattgefunden haben, sind wir auf den Befund gekommen, dass eine optische und nicht chemische Verunreinigung unserer Substanz eigentlich diese Aktivität gegen MTH1 wirkte. Und dann haben wir die Substanz so gereinigt, optisch gereinigt, das ist eine eigene Kunst. Und siehe da, es gab tatsächlich einen ungefähr 100-fachen Unterschied in der Aktivität, ob es die R- oder die S-Substanz. Die S-Substanz war sehr aktiv gegen MTH1, während die R-Substanz, wie erwartet und wie bekannt, aktiv gegen diese andere Klasse von Enzymen, diese Kinasen. Und das war eine sehr spannende und sehr verwundliche, also eine überraschende Erkenntnis, weil es uns nicht wirklich so bekannt war, dass zwei sich nur in einer Methylgruppe, in der Orientierung einer Methylgruppe unterscheidende Moleküle so dramatisch verschiedene Spezifizitäten in ihrer Wirkungsweise manifestieren würden. Das haben wir nachher gewiesen, wieder mit diesem klassischen Ansatz, den wir haben, dass wir fischen gehen mit den verschiedenen Substanzen. Da sind wir fischen gegangen mit der R-Substanz, mit der rechtsdrehenden Substanz, haben lauter Kinasen fischen können, sind wir fischen gegangen mit der S-Substanz, also der linksdrehende, haben nur MTH1 gefischt. Das haben wir dann getestet auch mit Kolleginnen und Kollegen in der Welt und verschiedene Ansätze und haben das auch dem Kollegen Thomas Helday nach Stockholm geschickt, wo es auch irgendwie in den Mäusen getestet hat, prüfen und zeigen können, dass die R-Form tatsächlich nicht aktiv ist gegen bestimmte Xenotransplantate, also Transplantate, die aus menschlichen Zellen in Mäusen bestehen, wenn diese typischerweise RAS-Mutanten Mutationen haben, während die S-Form eigentlich relativ gut funktioniert hat. Das war eine sehr spannende Studie, die uns gezeigt hat, dass wir eine interessante neue Schwachstelle oder Achillesferse im Krebs gefunden haben. Es war nicht bekannt, dass man sie so effizient mit einer chemischen Substanz inhibieren kann. Ich muss sagen, dass in Parallel hat eben der Thomas Helday eigene Substanzen entwickelt, also nicht eine bestehende, ein Schatten, eine existierende oder eine eigene Substanz entwickelt hat. So dass es jetzt mindestens zwei Gruppen, in der Zwischenzeit gibt es sehr viele Gruppen in der Welt, auch sehr viele Pharmaunternehmen, die sich konzentrieren auf neue chemische Substanzen, die gegen dieses MTH1 wirken, weil es ist ein neues Target-Protein, ein neues Eiweiß, das man versuchen kann zu inhibieren im Krebs. Es hat wahrscheinlich Allgemeingültigkeit, es sind wahrscheinlich alle Krebsarten, es ist nicht RAS-spezifisch, glauben wir, sondern alle, die eben schnell wachsen und über diesen Metabolismus diese Superoxide kreieren, die dann eben innerhalb der Zelle Schaden verursachen, wie diese Oxidierung der Nukleotide, sodass wir über die Schwachstelle, die entsteht, wenn die Krebszelle nicht in der Lage ist, diese oxidierte Nukleotide loszuwerden, je schneller sie wächst, desto schneller kann die Zelle, soll die Zelle abhängig sein, desto mehr soll sie abhängig sein von diesem Enzym, sodass die Zelle eigentlich in einer Situation ist, wo sie nicht entkommen kann. Sie braucht diesen MTH1 und ist deswegen abhängig. Und wir waren sehr froh, dass unsere molekulare Archäologie sich gelohnt hat, dass daraus eben die Entdeckung eines neuen Prozess in der Zelle, das als Schwachstelle betrachtet werden kann. Aber eben gleichzeitig auch so eine Substanz, von der man ausgehen kann oder hoffen darf, dass sie vielleicht ähnliche pharmakokinetische und pharmakodynamische Eigenschaften hat, auf jeden Fall pharmakodynamische Vorstellungen, vielleicht nichts, aber also kinetische schon, also das ist vollkommen denkbar, dass sie auch so metabolisiert und so sozusagen vorhanden sein wird in den Geweben, wie die Substanz, die schon im Menschen getestet worden ist. Insgesamt sind wir der Meinung, dass wir gute Fortschritte gemacht haben im Verständnis von der Wirkungsweise von chemischen Substanzen und dass die Zukunft eine Zukunft sein wird, wo man das viel systematischer machen wird, wo man das eben auch mit sehr vielen Substanzen, bevor sie zugelassen werden, um alle ihre Potenziale und alle ihre möglichen, sagen wir, negative Aspekte testen zu können und dass es insgesamt eine sehr effiziente Art und Weise ist, um sozusagen behandelbare Proteine im Krebs zu finden. Ich hoffe, diese Geschichte hat Sie interessiert. So, diese Geschichte wäre nicht möglich gewesen in einem rein Grundlagenforschungsinstitut, weil so viel spezifisches Know-how, was mit Arzneistoffe und mit Krebs zu tun hat, sozusagen beinhaltet. Und gleichzeitig wäre es nicht denkbar in der pharmazeutischen Industrie, wo man natürlich die reine Substanz gebraucht hätte, weil man die wahrscheinlich selber synthetisiert hätte, nach guten Kriterien, sodass es eigentlich die Schlampertheit von einem Internet-Provider, Anbieter von chemischen Substanzen verantwortlich war für eine zufällige, aber sehr wichtige Entdeckung. Vielen Dank und schönen Abend.